In dem Moment, wo ich meinen Insolvenzantrag abgegeben habe, war ganz klar, du bist gescheitert.
Das Zerplatzen eines Traums ist zunächst mal eine Erfahrung der Kränkung und der tiefen Verunsicherung. Zumal, wenn das ein existenzieller Traum ist.
Es hat mit gesellschaftlicher Ablehnung zu tun, dass ich das Gefühl habe, alle gucken auf mich und zeigen mit dem Finger auf mich, obwohl es in der Realität gar nicht so ist. Man fühlt sich klein gemacht, obwohl seine Mitmenschen das gar nicht machen.
Als junge Frau habe ich davon geträumt, viele Kinder zu haben und eine gute Ehe zu führen und mit meinem Partner alt zu werden und später dann auf die Enkelkinder, die auf dem Rasen spielen, zu gucken und sich über die Kinder auszutauschen. Das war mein Ideal und das ist natürlich komplett zersprungen in 1000 Stücke.
Scheitern, welch hässliches Wort. An ihm klebt eine Aura von Begriffen wie Versagen, Verlieren oder Misserfolg. In einer Welt, in der alle so tun, als könne jeder alles schaffen, vorausgesetzt er will es wirklich, bleibt kein Platz für Verlierer. In einer Welt, in der jede Biografie eine Erfolgsstory zu sein hat, ernten die Gescheiterten im besten Fall Mitleid und im schlechtesten Verachtung.
Über Fehler oder kleine Missgeschicke kann jeder ein bisschen sprechen. Scheitern klingt so dramatisch, endgültig und vollständig.
Dr. Michael Schonnebeck, Facharzt für psychotherapeutische Medizin. Er weiß, Scheitern, das bedeutet Absturz auf der ganzen Linie. Scheitern berührt die gesamte Persönlichkeit. Und trotzdem führt manchmal einfach kein Weg daran vorbei, ein mögliches Scheitern einfach in Kauf zu nehmen. Denn stets bleibt die Frage, wie viele Träume bleiben ungelebt, wie viele Sehnsüchte ungestillt, allein aus Angst vor dem Scheitern.
Zum mutigen, abenteuerlichen, gewagten Leben gehört das, die Gefahr dazu, von der Bahn abzukommen, ins Straucheln zu geraten, abzustürzen, sich weh zu tun. Und ich glaube, jeder muss entscheiden, wie sein Spielraum ist. Eher schmaler oder eher etwas weiter. Aber das Wort Scheitern auch mal in den Mund zu nehmen, zu denken, sich das zu erlauben, ist der Preis, die Eintrittskarte quasi für ein etwas aufregenderes oder selbsterfüllenderes Leben.
Peters Biografie verlief wie viele andere auch, zumindest vordergründig. Handwerkslehre, ein guter Job im technischen Vertrieb, dann im Jahr 2006 brach bei ihm eine Angststörung aus. Er machte erst eine Therapie, es folgte ein Reha-Aufenthalt. Die kleine Störung im System konnte behoben werden. Peter führte sein Leben ganz normal weiter, bis ein nahestehender Mensch starb und er sich zutiefst einsam fühlte und innerlich leer.
Und auf diesem Wege hatte ich mich dann im Jahre 2007 in die Glücksspielsucht verloren, was meine Kompensation für meine Probleme war. Ich war also Roulette spielen, habe oft Casinos besucht und habe natürlich auch sehr viel Geld investiert. Am Anfang war es noch so, wie bei jeder Sucht, es tut gut, es blendet die Realität aus, der Alltag wird nicht mehr so schwer, man braucht Probleme nicht angehen, bis dann Mitte 2008 ich festgestellt habe, das Ganze tut mir nicht mehr gut. Ich habe auf der einen Seite meine Ursprungskrankheit in den Griff bekommen, auf der anderen Seite habe ich eine neue Schublade aufgemacht, die richtig Geld und Kraft kostet und ja, mich mehr und mehr fremdbestimmt.
Das Ergebnis der Glücksspielsucht war ein Leben bestehend aus Vertuschen und Verstecken und tiefer Einsamkeit. Und dann noch ein fetter Schuldenberg in fünfstelliger Höhe. Wir haben vorwiegend eine Erfolgskultur. Wer Erfolg hat, der nimmt öffentlich die Siegerpose ein, posaunt seine Verdienste in aller Welt herum. Und die Erfolglosen, die Gescheiterten, die ziehen sich zurück. Sie finden so schnell kein Publikum.
Die Erfahrung des Scheiterns ist in aller Regel dann auch ein Punkt, an dem ich nicht selten mit tiefsitzenden alten Ängsten konfrontiert werde.
Günter Menne, Pressesprecher des Evangelischen Kirchenverbandes Köln und Coach. Er begleitet auch Gestrandete und Gescheiterte.
Darum geht es, das Scheitern, die Enttäuschung zu integrieren und darin die Juwelen zu finden, um daraus ja wieder etwas Neues zu bauen. Es steckt in jeder Erfahrung des Scheiterns dieser Glanz, den es gilt sichtbar zu machen.
Den Glanz suchte Petra van Laak in ihrer muffigen Dreizimmerwohnung vergebens. Schimmel an den Wänden, ein dunkler Hausflur, der einzige Lichtblick war das bisschen Grün im finsteren Hinterhof. Hier war sie nun gelandet, mit Sack und Pack und ihren vier Kindern, ohne einen Pfennig Geld in der Tasche.
Mir war schon klar, dass das natürlich ein grausamer Abstieg war. Dass das offensichtlich regelrecht würdelos war, wie wir da gewohnt haben, ist mir an den Gesichtsausdrücken klar geworden. Der Mütter, die ihre Kinder vorher in die Villa gebracht haben, dann eben mit ihren großen Autos jetzt in eine andere Gegend fuhren und ihr Töchterchen zum Spielen abholten oder ablieferten und dann durch dieses Treppenhaus mit Katzenpipi im Flur und so weiter und abgerissenen Tapeten an den Wänden mit Modergeruch aus dem Keller. Und dann sah ich an deren Gesichtsausdruck, oh ja, das muss schon ein krasser Gegensatz sein.
Rückblende in die Zeit vor dem Absturz. Petra von Laak, studierte Kunsthistorikerin, führte ein Leben an der Seite eines erfolgreichen Geschäftsmannes. Sie kümmerte sich um die vier Kinder, begleitete ihn auf Botschaftsempfänge, hielt das luxuriöse Domizil in Schuss.
Das war ein Leben ohne Sorgen. Geld spielte keine Rolle. Wir hatten also ein großes Haus mit über 200 Quadratmetern, ein Riesengrundstück, am Ende des Grundstückes ein See. Wir hatten mehrere Autos. Also es war einfach kein Thema. Wir hatten keine Sorgen. Das Geld war kein Thema.
Irgendwann schwante ihr, dass ihr Ehemann nicht halb so erfolgreich war, wie er sich nach außen gab. Dann kamen die ersten leisen Anzeichen. Ihr Mann wirkte sorgenvoller und verschlossener. Rechnungen ließ er ungeöffnet liegen. Das Konto war immer öfter überzogen. Dann brach der Familie an allen Ecken der Boden unter den Füßen weg.
Es passiert alles gleichzeitig. Das Haus kommt quasi unter den Hammer. Also die Zwangsversteigerung steht im Raum. Sachen werden gepfändet. Strom wird abgestellt, Telefon wird abgestellt. Kein Zugang mehr zum Konto. Es gibt kein Bargeld mehr. Man kommt an Bargeld nicht mehr heran. Das heißt, ich habe dann so Sachen gemacht, wie alle Schubladen durchforstet, nach alten Währungen. Also wenn von früher, wenn wir gereist sind. Und dann habe ich die Währungen zur Bank getragen und habe die erstmal eingelöst und umgewechselt, auch zu schlechten Kursen, um wieder Bares zu haben und um einkaufen gehen zu können, bei Aldi irgendwie ein paar Nudeln.
Die Zwangsversteigerung konnte gerade noch abgewendet werden, die Räumungsklage hingegen nicht.
Ich kam mir total exotisch vor, als ich noch in der Villa war und die Räumungsklage am Hals hatte und mich das Amt für Wohnraumsicherung, so heißt das, und Obdachlosenstelle oder so ähnlich, forderte mich dann auf per Brief, mich bei denen zu melden, damit mir eine Bleibe zugewiesen werden kann. Und dann bin ich zu diesem Amt gestiefelt und hatte noch ein Auto mit ganz normalem Outfit, Aktenordner unterm Arm und gehe diesen langen Flur lang und links und rechts sitzen, ist jetzt total klischeehaft, tut mir auch leid, es war aber so, wirklich Punks, Penner, Junkies, das ganze Chaos sitzt da, ich gehe da durch und die grüßen mich alle, weil die dachten, da kommt die Sachbearbeiterin. Das war für mich der Hammer. Und dann grüßte ich freundlich zurück und setzte mich zwischen die auf die Bank.
So landete die ganze Familie in einer Sozialwohnung, wo sie ihr Leben wieder irgendwie in Ordnung bringen könnte. Gemeinsam würden sie das schon schaffen, das war ihre tiefe Überzeugung. Sie hoffte vergebens. Die Ehe scheiterte in dieser schweren Zeit. Das, so erzählt sie, habe ihr am allermeisten wehgetan. Viel mehr als der Verlust des goldenen Käfigs, also der Villa am See, des Autos, des hohen Lebensstandards. Petra von Laak packte ihre vier Kinder und fand nach langem Kampf eine eigene Sozialwohnung, die mit besagtem Schimmel an den Wänden. Die Designerklamotten hatte sie im Secondhand-Shop zu Geld gemacht, um wenigstens etwas zu essen kaufen zu können. Ihr Mann zahlte nicht, zum Sozialamt zu gehen kam nicht in Frage. Nie hätte sie gedacht, dass sie sich mal so sehr über eine Kiste voller Lebensmittel freuen würde, die vom Kirchentag übrig geblieben war.
Dann hat sie gesagt, los, jetzt geben wir Ihnen alle Lebensmittel, die hier noch drin sind, und da können Sie zwei Wochen von futtern. Und weil das für Sie, für die Gemeindeschwester, eine solche Selbstverständlichkeit war, hatte ich auch gar keine Zeit, irgendwie peinlich berührt zu sein. Ich habe das genommen, habe gedacht, warum eigentlich nicht? Die Kinder haben sich gefreut, ich habe mich gefreut. Und man lernt dann auch mit einer größeren Selbstverständlichkeit, sowas auch anzunehmen.
Manch einer, der gescheitert ist, ist überrascht über die große Unterstützung, die er in Notlagen erfährt. Er bekommt sie aber nur dann, wenn er offen zu seinem Scheitern steht. Das aber schaffen nur wenige.
Es ist in den meisten Fällen tatsächlich die Angst vor Gesichtsverlust, die eben empfunden wird als die Angst vor der existenziellen Vernichtung. Ich behalte meinen Wert nicht. wenn ich die Erfahrung gemacht habe in meinem Leben, dass ich scheitere und dennoch geliebt bleibe, angenommen bleibe und meinen Wert behalte und meine Würde behalte als Mensch, dann werde ich natürlich im Laufe meines Lebens mit unweigerlichen neuen Erfahrungen des Scheiterns anders umgehen.
Wenn einer den Anfang macht, sprudeln die Geschichten aus anderen nur so heraus. Geschichten von Pleiten, Pech und Pannen, von Flops, von enttäuschten Erwartungen, von Absagen und Versagen.
Ich bin dann letztendlich auch mit meiner Insolvenz sehr offen umgegangen. Ich habe erstmal mit vielen Kollegen, mit vielen Kunden gesprochen auch. Natürlich auch, weil ich ja bestimmte Aufträge gar nicht mehr erledigen konnte. Die Reaktionen waren erstaunlicherweise, brachten sehr viel Verständnis. Bei Kunden habe ich im Grunde genommen, ich sag mal speziell in der Berufsgruppe der Architekten, habe ich also erfahren, dass sehr viele der Architekten früher schon mal gescheitert sind. Also es gibt im Grunde genommen mehr Personen, die gescheitert sind, in welcher Form auch immer, als offensichtlich ist.
Auch Arndt möchte nur seinen Vornamen nennen. Seine Geschichte ist eine, die so oder so ähnlich überall in Deutschland passiert. Allein im letzten Jahr über 30.000 Mal. Er musste mit seinem Unternehmen Insolvenz anmelden.
Ich habe die Insolvenz natürlich auch erstmal irgendwo als lebensbedrohend empfunden. Da kommt dann natürlich die Angst, dass man im Grunde genommen rein vom Wirtschaftlichen her sein Leben gar nicht mehr bestreiten kann. Im Grunde genommen ist durch den Betrieb auch noch meine Ehe gescheitert, ein paar Jahre vorher. Aber ich fühle mich meiner Familie trotzdem gegenüber verantwortlich. Es geht natürlich nicht faktisch um mein Leben. Es ist nicht so, als wenn ich irgendwo an der Wand an einem seidenen Faden hänge, klar. Aber ich habe es so empfunden.
Arndt machte sich selbst Vorwürfe, spielte alle Varianten durch von »Hättest du nicht besser« bis »Warum hast du nicht?« Am Ende stand immer dasselbe Ergebnis. Es war so, wie es war. Der Traum von der Selbstständigkeit ist zerplatzt. Er war mit seiner Firma, einer Schlosserei, gescheitert.
Ich kann das Spiel des Lebens nur spielen, wenn ich mich einlasse auf das Wagnis. Und immer liegen die beiden Optionen des Erfolgs oder des Scheiterns ja eng beieinander. Manchmal gibt es sogar den Wendepunkt, wo aus einem scheinbaren Scheitern der Erfolg wird, indem ich beispielsweise über einen Verlust meiner Stelle dann geworfen werde, zunächst mal in die Arbeitslosigkeit, in das Chaos und entwickle erst in dieser Situation die Energie, ja, und finde den Mut, den ich vorher in der Bequemlichkeit ja gar nicht gehabt hätte.
Dem tragischen Scheitern irgendeinen Sinn abzuringen, das ist die ganz hohe Kunst. Bei Arndt trat dieser Glücksfall ein. Nachdem er den Insolvenzantrag beim Amtsgericht abgegeben hatte, übernahm ein Insolvenzverwalter die Leitung der Firma. Der rettete, was zu retten war, und löste den Rest auf. Danach konnte es eigentlich nur noch bergauf gehen. Klar, mehrere Jahre am Existenzminimum zu leben, ist kein Zuckerschlecken. Aber Arndt gewann etwas sehr Kostbares zurück, das Gefühl für sich selbst.
Die Jahre meiner Selbstständigkeit hatte ich das Gefühl oder kam ich immer mehr zu der Überzeugung, du lebst überhaupt nicht mehr, du arbeitest nur noch. Und im Moment habe ich wieder das Gefühl, dass ich lebe. Mir sind Freunde wichtig. Ja, viele Dinge, die einfach das Leben ausmachen, die Natur draußen, das Leben zu empfinden, einfach wieder.
Momentan arbeitet Arndt als Computerzeichner auf freiberuflicher Basis. Psychologische Beratungsgespräche haben bei ihm so etwas wie eine Häutung angestoßen. Zum Vorschein kamen seine eigentlichen Träume und Leidenschaften. Ihm ging zum Beispiel auf, dass er ursprünglich mal Kunstschlosser werden wollte. Der Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen. Die Häutung nach dem Scheitern, sie ist gar nicht mal selten. Denn schließlich, weiß der Mediziner Michael Schonnebeck, geht das Wort Scheitern auf den Holzscheit zurück.
Es ist dieses Bild vom Holzscheit, der da so abgeht, absplittert oder was auch immer. Und dann kriegt das zurückbleibende Holzstück eine andere Form und Figur. Und manchmal ist das erforderlich, dass was abbricht oder abgeht, damit das andere dann wieder homogen in einem Guss quasi weiter existieren kann. Und das kann wie so eine Häutung einen Gesundungsprozess auch bedeuten.
Dieser Gesundungsprozess setzt jedoch unglaublich viel Mut voraus. Er setzt voraus, dem Versagen ins Auge zu blicken, schonungslos, sich den Ängsten zu stellen, den finsteren Gefühlen von Minderwertigkeit, Scham und Schuld.
Derjenige, der seinen Schatten integriert hat, der sich versöhnt hat mit Erfahrungen des Scheiterns oder der Scham, der wird in einer Situation der Bedrängnis oder auch der existenziellen Bedrängnis diese nicht als Vernichtung erleben. Er wird es nicht als Katastrophe des Ichs erleben.
Das, so Günther Menne, setzt eine gereifte Persönlichkeit voraus. Viele Menschen finden jedoch nicht den Mut, aller Welt zu gestehen, ich bin gescheitert. Es gibt auch solche, die nach massiven Kränkungen extrem verbittern. Man spricht hierbei von einer posttraumatischen Verbitterungsstörung, an der angeblich 2% aller Menschen nach kränkenden Verlusten von Job oder Partner leiden. Sie berappeln sich nicht mehr, sondern ihr Weg mündet oft in einer Gewalttat oder einem Suizid. Peter entschied sich für den mutigen, den schonungslosen Weg. Nachdem er zunächst seine Angststörung besiegt hatte, war er in die Spielsucht geflüchtet und hatte dadurch einen 5-stelligen Schuldenberg angehäuft. Dann passierte etwas, womit er selbst nicht gerechnet hatte. Er verliebte sich und musste Farbe bekennen.
Den absoluten Tiefpunkt hatte ich, wo ich wirklich die Buchse auf gut Deutsch runterlassen musste, im August, wo ich meiner Partnerin dann bekannt habe, so sieht's mit mir aus. Wir kennen uns ein paar Wochen oder Monate. So ist meine Situation. Da habe ich also gedacht, ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich habe also eine super Reaktion erfahren und musste auch heute noch sagen, Hut ab.
Es folgte der schwierige nächste Schritt. Peter musste sich auch seinem Arbeitgeber anvertrauen, denn schließlich wurde sein Gehalt gepfändet.
Das war mir ganz wichtig, für mich festzustellen, du kannst nur einen Neuanfang machen, wenn du wirklich offener drüber sprichst. Und auch da muss ich feststellen, war die Reaktion natürlich auch erstmal ein Schlucken, etwas Verwunderung, weil man mir das vielleicht auch nicht zugetraut hätte in der Form, weil ich nach außen hin immer was anderes verkörpert habe oder eine andere Rolle, die taffe Rolle des Vertrieblers vielleicht übernommen habe. Aber wie es so in mir aussah wirklich, wusste dann zu dem Zeitpunkt die Firma insofern auch nicht oder mein Chef, ne?
Menschen, die gescheitert sind, sich nicht verstecken, sondern sich hinstellen und bekennen, so ist es, dann ist meistens der schlimmste Moment, zumindest in der Öffentlichkeit, schon vorbei. Denn in diesem Verantwortung übernehmen steckt ja die Würde der Person, die auch dann sichtbar wird, da haben wir Respekt vor.
Peter hat Respekt erfahren, von seiner Partnerin, von seinem Chef, auch von den Kollegen. Leicht ist es nicht, nun 7 Jahre lang mit monatlichen Gehaltspfändungen und am Existenzminimum zu leben. Trotzdem findet Peter es vollkommen falsch, Misserfolge zu verschweigen. Aus diesem Grund engagiert er sich, wie Arndt übrigens auch, bei den anonymen Insolvenzlern, einem deutschlandweiten Netzwerk von Menschen, die gescheitert sind, finanziell und oft auch in der Folge in ihrem Privatleben. Sie treffen sich in fast allen deutschen Großstädten zu Gesprächskreisen und kämpfen für eine offene Kultur des Scheiterns. So leben vermeintlich kleine Normalsterbliche vor, was die großen, mächtigen nicht so recht hinkriegen, sich ihrem Scheitern zu stellen, sich in die Augen zu schauen, die Angst, das Versagen, die Scham anzuerkennen.
Sie werden in aller Regel Männer finden, oft kleine Jungs in zu großen Anzügen, sprich Rollen und Funktionen, in die sie ja nie hineingewachsen oder gepasst haben, sondern es sind seelisch unreife Persönlichkeiten geblieben, die getragen von Seilschaften, hochgeschwemmt in Gremiensystemen von Parteien an ihre Posten gekommen sind, aber die Werte als Mensch, als Person, als Politiker nicht reflektiert haben. Und dann häufig kommt Geld dazu, kommt Prestige. Und dann geraten sie in diese Verblendung und reifen nicht nach.
Günther Menne hat sich intensiv mit dem Scheitern auseinandergesetzt. Mit dem tragischen Scheitern genauso wie mit dem würdevollen.
Der letzte Mensch, an den ich mich jetzt prominent erinnere, der sich vor die Kamera, vor die Mikrofone gestellt hat und hat gesagt, ich bin gescheitert, war Margot Kessmann. Eine Frau, die auch, ich kenne sie persönlich, aus einem Glauben heraus gesprochen hat, die steht auf einem Fundament, ist eben nicht abhängig von ihrer Leistung, sondern da hat sie ernst gemacht mit dem großen Lutherwort: Als Mensch bin ich nicht gerechtfertigt durch meine Leistungen und meine Werke, sondern durch die Gnade Gottes. Also als Christ und ich würde sagen, als evangelischer Christ werde ich das mit dem Scheitern leichter haben, als jemand, der auf diesem Fundament nicht steht. Denn ich weiß, ich bin immer Sünder und gerecht. Und ich weiß auch, dass ich nicht gerechtfertigt bin durch die guten Werke, die ich tue, durch die Leistungen, die ich bringe. Und ich werde auch nicht verdammt, wenn ich diese Leistung nicht bringe oder wenn ich scheitere.
Scheitern ist unabänderlicher Bestandteil eines jeden Lebens. Jeder, der sich etwas traut, etwas riskiert, muss mit dem Risiko leben zu scheitern. Folglich geht es beim Scheitern gar nicht mal so sehr um das Ob, sondern vielmehr um das Wie.
Wichtig ist, ja, dass man früher oder später nicht umhinkommt, sich an die eigene Nase zu fassen und dieses Gefühl, Teil des Dilemmas oder des Problems zu sein, und es nicht mehr wegschieben zu können auf andere und sich das auch noch eingestehen zu müssen, das ist dann natürlich ein Punkt, der sehr schwer an einem nagt.
Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit, Authentizität. Nicht alle, aber manche Gescheiterten profitieren im Nachhinein von ihrem schweren Absturz. Bei Petra van Laak, der einst wohlhabenden Unternehmergattin, die sich plötzlich allein mit ihren Kindern in einer schimmeligen Wohnung wiederfand, reichte das Geld zum Leben vorne und hinten nicht. Die Frau aus dem einstigen goldenen Käfig musste ergänzende Leistungen zum Lebensunterhalt beantragen. Ganz unten war sie angekommen, eigentlich. Doch gleichzeitig entwickelte sie in dieser schweren Zeit auch ungeheuer viel Kraft, Mut und Optimismus.
Ich hatte so eine innere Freiheit, eine innere Unabhängigkeit. Und ich war früher in einer viel abhängigeren Situation, die mir vielleicht auch gar nicht in meinem Wesen entsprochen hat. Und im Grunde war dieser Zusammenbruch dieser bürgerlichen Existenz auch eine Katharsis, eine Möglichkeit, Dinge abzustreifen und vielleicht auch gereinigt aus so etwas hervorzugehen. Obwohl es bitter war, das ist natürlich jetzt alles in der rückwärtigen Reflexion so. In dem Moment selber, wenn mir jetzt irgendein weiser Mensch an meinem Küchentisch gesessen hätte und gesagt hätte, Petra, sieh doch einmal, es ist eine Katharsis, ich glaube, ich hätte den rausgejagt. Das in der Situation ist es einfach nur, man ist am Rudern und man versucht zu überleben.
Sie versuchte sich und ihre vier Kinder irgendwie finanziell am Leben zu halten, machte zum Beispiel Drückerjobs am Telefon oder einfache Aushilfstätigkeiten. Nach all den frustrierenden Joberlebnissen machte sich die studierte Kunsthistorikerin selbstständig als Texterin. Entschlossen und furchtlos. Petra van Laak war mit ihrer Geschäftsidee nicht nur erfolgreich, sie wurde sogar im Jahr 2011 als Unternehmerin des Landes Brandenburg nominiert. Für ihren Mut, für ihre Unerschrockenheit. Erfolgreich Gescheiterte haben Krisenkompetenz entwickelt und ein untrügliches Gespür dafür, was in ihrem Leben wirklich wichtig ist. Sie sind entspannter, echter, weil sie ihr dauerhaftes Siegerlächeln abgesetzt haben. Vielleicht sind sie auch Vorbilder für mehr Wahrhaftigkeit, vielleicht auch für mehr Menschlichkeit.
Ich habe keine Angst mehr vom Scheitern und ich habe die Erkenntnis, wenn es scheitert, dann sollte es in dem Moment einfach auch scheitern.
Das Leben ist zu kurz, um sich, wenn man mal gescheitert ist, jahrelang in diesem schlechten Gefühl des Scheiterns verharrt zu bleiben. Es kostet sehr viel Energie, Lebensenergie. Es ist viel wichtiger, aus diesem Tal der Tränen wieder gestärkt hervorzugehen. Dass das natürlich ein längerer Prozess sein kann und ist, ist völlig klar.
Diesmal hat es nicht geklappt. Ich habe das mir genau angeguckt und beim nächsten Mal weiß ich, wo die Fußangeln sind und könnte mich dem besser widmen. Und manchmal ist es ja einfach gut, um nicht so ganz abzuheben. Es ist halt so, wir Menschen scheitern und damit wissen wir eben, wir sind nicht Götter.